Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Sprachen sind der Schlüssel zur Welt. So lautet eine der Motivationen zum Sprachenlernen, die man ja immer wieder hört. Und weil sich so viele Menschen auf Englisch als Sprache zur allgemeinen Verständigung geeinigt haben, beginnen eben die meisten Menschen in Deutschland jedenfalls auch mit dem Erlernen von Englisch als erster Sprache. Vielleicht kommen dann im Laufe des Lebens noch so eins, zwei, vielleicht auch drei Sprachen dazu, aber meistens oder für die meisten Menschen war es das dann auch. Das ist eigentlich schade, denn damit verpasst man eine ganze Menge von den 7000 Sprachen, die es insgesamt weltweit gibt. 15 von diesen Sprachen spricht immerhin Sydney Noemi Stein. Und Frau Stein, jetzt möchte ich erstmal wissen, welche Sprachen sprechen Sie denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich komme da manchmal selber noch durcheinander. Ich glaube, wenn ich jetzt mal meine Liste durchgehe, sind es Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Isländisch, Norwegisch, Japanisch, Chinesisch, Hindi, Urdu, Arabisch. Und jetzt müsste ich schon überlegen, ich bin ein wenig durcheinander gekommen. Also das, ungefähr, das sind die Indonesisch, genau.
Das ist ja auch schon ziemlich beeindruckend, alleine das. Diese Sprachen haben Sie ja wahrscheinlich nicht alle in der Schule oder im Sprachkurs gelernt. Wie haben Sie sich diese Sprachen denn beigebracht?
Ganz unterschiedlich. Also ich habe mit Isländisch zum Beispiel autodidaktisch angefangen. Es kommt ja auch darauf an, wie viele Ressourcen man für diese Sprachen hat. Und für seltene oder exotischere Sprachen gibt es dann eben vielleicht keinen Sprachkurs. Da habe ich mir das dann selber beigebracht mit Büchern, Internetmaterialien. Aber ich habe eben auch viele Volkshochschulkurse ganz klassisch besucht und an der Schule viele Sprachen gelernt.
Und wenn wir jetzt über Sprachen sprechen, dann ist das jetzt nicht so bruchstückhaft, sondern Sie sprechen diese Sprachen tatsächlich gut, ja?
Ja, also ich sage meistens so die Hälfte davon fließend, so ungefähr 8 fließend und die restlichen 7 ungefähr auf einem Konversationsniveau. Also alles, was ich unter B1, B2 spreche, zähle ich nicht dazu. Also ich lerne ja auch noch jenseits der 15 Sprachen andere Sprachen, aber das ist dann eben doch sehr rudimentär.
Viele Menschen tun sich ja ein bisschen schwerer mit dem Sprachenlernen. Haben Sie denn gute Tipps, wie das besser gehen kann?
Ich glaube, man lernt ja am besten Sprachen vor Ort. Deswegen versuche ich das auch zu Hause ein bisschen zu imitieren. Das heißt, ich versuche mich so gut wie möglich in dieses Umfeld zu begeben, indem ich Fernsehen schaue, auf den Sprachen, Nachrichten lese, sehr, sehr viel mit den Leuten aus den Ländern rede und versuche, da Freunde zu machen und ja, ich glaube, dieses klassische, ich setze mich jetzt hin und lerne Vokabeln, das ist total outdated. Und ich glaube, so lernt man auch keine Sprachen so richtig.
Also tatsächlich so eine Art Sprachbad nehmen, ja?
Absolut, ja.
Und trotzdem kann man ja sagen, 15 Sprachen, das schafft wahrscheinlich kaum jemand. So vielsprachig wie Sie, also auch so polyglott, das sind nur wenige Menschen. Haben Sie denn eine ganz besondere Sprachbegabung? Also ganz offensichtlich haben Sie die, aber haben Sie die mal näher erforscht?
Nicht so richtig. Es wird mir oft gespiegelt, dass das eben was eine besondere Begabung ist. Ich habe das nicht so oft wahrgenommen als eine Begabung. Ich dachte immer, das ist halt mein Hobby und es fällt mir offensichtlich leicht. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass ich sozusagen die Welt vielleicht etwas anders wahrnehme als andere Menschen, da ich eine Form von Ticker-Tape-Synästhesie habe. Das ist eine Art der Wahrnehmung, bei der ich gesprochene Sprache visuell vor meinen Augen sehe. Und das hilft natürlich immens beim Sprachenlernen, weil ich sozusagen die ganze Zeit Untertitel mitlese.
Können Sie das nochmal näher beschreiben? Also Sie hören ein Wort und was sehen Sie dann?
Den Satz, den Sie gerade gesprochen haben, habe ich jetzt sozusagen vor mir schwebend in der Luft geschrieben gesehen, wie eine Art Untertitel.
Ach tatsächlich, ja? Sie sehen die Buchstaben?
Genau, ich sehe die Buchstaben, ähnlich wie beim untertitelten Film.
Oh krass!
Und das hilft natürlich sehr, weil dadurch habe ich auch sozusagen eine Art inneres Wörterbuch, eine Art Autokorrektur. Und wenn ich ein Wort nicht weiß in einer Sprache, gehe ich das erstmal durch von meinem wirklich äußeren Auge eigentlich und
okay.
Blättere ich dadurch.
Das heißt aber auch, dass für Sie die Voraussetzung zum Sprachenlernen sozusagen das Erlernen erstmal eines Alphabets sozusagen war, ja?
Ja, absolut. Es fällt mir tatsächlich sehr schwer, rein vom Gesprochenen etwas zu lernen, weswegen auch meine größte Schwäche beim Sprachenlernen zum Beispiel im Chinesischen die Töne sind. Ne, da haben Freunde von mir, die auch Chinesisch lernen, zum Beispiel Musiker sind, denen fällt das total leicht und da stolpere ich immer noch drüber. Also meine Töne sind sehr Freestyle. Dafür fällt es mir eben sehr leicht, die Zeichen zu lernen.
Interessant, ja. Wie ist das denn für Sie, wenn Sie so viele Sprachen sprechen? Also können Sie sich tatsächlich überall verständigen und haben Sie auch tatsächlich das Gefühl, das bringt Ihnen so andere Kulturen tatsächlich näher?
Absolut. Also das ist auch der einzige oder der größte Grund, warum ich Sprachen lerne, weil es für mich nichts Schöneres gibt, als zu verstehen, wie Menschen woanders leben und was sie bewegt. Und das kann man nur durch die Sprachen erreichen. Und ich war jetzt letzten Monat zum Beispiel in Jordanien auf Reisen und habe dort auch eine Woche mit Beduinen gelebt und habe die eben kennengelernt, weil ich einfach in dieses Land gereist bin, ohne mich zu informieren und dachte, ja, das wird schon. Und dann bin ich dort mit ganz vielen Leuten in Kontakt gekommen und habe Arabisch geredet und dann wurde ich da mit offenen Armen empfangen, weil viele auch davon irgendwie begeistert waren, dass ich mir da mein gebrochenes Arabisch antue und so viel Interesse für die Kultur habe. Und dann habe ich eben zum Beispiel diese eine Beduinenfamilie kennengelernt, mit der ich dann ein paar Tage gelebt habe. Und also, das, glaube ich, hat man nicht, wenn man eine geführte Tour macht oder wenn man nicht die Sprache lernt. Und das ist das Bereichernde daran.
Also da öffnen sich viele Türen und Sie erleben auch ganz andere Dinge.
Absolut, ja.
Sie beschäftigen sich aber auch nicht nur mit lebenden Sprachen, sondern auch mit Toten. Was ist das für ein Projekt?
Genau, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit in den Asien-Afrika-Studien über eine ausgestorbene sudanesische Sprache. Wir wissen nicht genau, ob sie ausgestorben ist. Wir nehmen es an und ich schreibe eben eine Kurzgrammatik oder versuche eine Kurzgrammatik zu skizzieren dieser Sprache.
Und wie lernen Sie die? Also da können Sie ja nicht in den Sprachraum, zumindest nicht in den klingenden Sprachraum, sich einfinden.
Das stimmt. Ich glaube aber auch, dass es da gar nicht primär um das Erlernen und das Benutzen der Sprache als Werkzeug für den Kulturraum geht, sondern das ist ja quasi eine sehr linguistische, akademische Arbeit. Und viele Linguisten beschäftigen sich ja in ihrem Leben mit hunderten Sprachen, aber sprechen die natürlich nicht. So mache ich das eben auch. Das heißt, ich analysiere die Sprache und gehe da quasi etwas theoretischer ran.
Ich hätte mal eine ganz persönliche Frage. Also ich spreche ganz klassisch Englisch, Französisch, Spanisch und ich habe auch Latein gelernt. Ich lerne Sprachen tatsächlich eher über das Gehör, also wie die Musiker, die Sie eben beschrieben haben. Welche Sprache würden Sie mir empfehlen? Was sollte ich als nächstes lernen?
Ich denke, das kommt drauf an. Ich glaube, man kann Sprachen nur aus einer eigenen Motivation lernen. Ich glaube, das ist auch das Problem mit vielen Menschen und ihrem Schulfranzösisch. Dass wenn man eben eine Sprache aufgezwungen bekommt, dann hat man da auch keine Motivation. Aus persönlichen Gründen würde ich das Arabisch und das Chinesisch jedem ans Herz legen, weil es die Sprachen der Zukunft sein werden und man sich mit diesen Sprachen extrem viele Kulturräume auf einmal erschließen kann, da es eben riesige Sprechergemeinschaften umfasst.
Das finde ich eigentlich auch immer eine ganz gute Motivation, wenn es viele, viele Länder und viele Menschen abdeckt.
Genau.
Genau. Was steht denn bei Ihnen demnächst auf der Liste?
Zunächst Persisch. Das ist schon ganz lange auf meiner Liste. Da finde ich, wie süßes Vogelgezwitscher klingt. Das sage ich immer. Ich finde, Persisch ist wirklich eine wunderschöne Sprache. Und das steht als nächstes auf dem Plan.
Ja, mit 22 Jahren stehen Ihnen ja auch noch viele Türen offen, Frau Stein. Da kommen sicherlich noch ein paar Sprachen dazu. 15 sprechen Sie schon, aber dabei wird es sicherlich nicht bleiben. Vielen, vielen Dank, Sydney Noemi Stein, für dieses Gespräch.
Vielen Dank.